Inforadio, das Forum mit Dietmar Ringel.
Die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben zusammen nur gut 6 Millionen Einwohner, sind aber geopolitisch von großer Bedeutung. Lange Zeit von Großmächten wie Schweden und Russland beherrscht, haben sie nach dem Zerfall der Sowjetunion zu ihren nationalen Identitäten zurückgefunden. Mittlerweile sind sie Teil der NATO und der Europäischen Union und gleichzeitig gibt es ein besonderes kulturelles und historisches Verhältnis zu Russland. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine stehen die baltischen Staaten besonders im Fokus, auch heute bei uns im rbb24 Inforadio Forum, zu dem Sie, Dietmar Ringel, im AXIKA Kongress- und Tagungszentrum am Pariser Platz in Berlin-Mitte begrüßt. Unterstützt werden wir vom Auswärtigen Amt, der Europa-Union Berlin und der Europäischen Akademie Berlin. Und das sind meine Gäste. Die Botschafterin der Republik Lettland in Deutschland, Alda Vanagā, Bettina Hagedorn, Bundestagsabgeordnete der SPD und stellvertretende Vorsitzende der deutsch-baltischen Parlamentarier Gruppe im Bundestag, Dr. Kai-Olaf Lang, Senior Fellow in der Forschungsgruppe EU-Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und Dr. Funda Tekin, sie ist Direktorin des Instituts für Europäische Politik Berlin. Frau Botschafterin, seit mehr als einem Dreivierteljahr führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Wie hat sich Ihr Land, Lettland, in dieser Zeit verändert?
Also russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine, da sehen wir, das hat die Welt eigentlich geändert. Auf jeden Fall in Lettland, wirtschaftlich, politisch, militär, ist es nicht anders wie anderswo in den westlichen Demokratien. Also wir sehen, dass Russland eine Bedrohung für Frieden in Europa, in der Welt ist. Emotional ist das in Lettland vielleicht doch ein bisschen anders wie in anderen Ländern, weil wir eine große ukrainische Gemeinde haben. Wir haben enge Beziehungen zur Ukraine. Wir haben unsere Erfahrung mit der sowjetisch-russischen Besatzung. Deshalb für die lettische Gesellschaft ist es ganz klar, dass der Krieg auch unser Krieg ist. Also dass die Ukraine auch für uns kämpfen.
Sie haben auch lange Landgrenzen zu Russland und zu Belarus. Was tut sich da? Gibt es da Grenzverkehr noch oder ist da alles dicht?
Wir haben eigentlich die Grenze zugemacht. Also wir lassen keine russischen Touristen rein. Wir lassen keine jungen Männer, die die Mobilisierung in Russland ausweichen, rein. Also weil wir denken, dass das wirklich eine Bedrohung für unsere Sicherheit ist, und ich möchte mal auch sagen, wir denken, dass es auch eine Bedrohung für die Sicherheit der ganzen Europa ist.
Wie ist das mit der Stimmung im Land? Sie haben ja, ich glaube, circa ein Viertel der Bevölkerung ist russischsprachig. Gibt es da Konflikte, Spannungen oder wie nehmen Sie das wahr?
Menschen, die sich als russischsprachig angeben, sind 27% in Lettland, und das ist keine monolithe Gruppe. Das sind Russen, Ukrainer, Belarusen, die einige oder ein Teil von denen sind sehr gut integriert. Teilweise sind lettische Staatsbürger. Einige von denen sind größere Patrioten als ein oder andere Letter. Es gibt einen Teil Leute, die, also meistens ältere Generationen, die noch immer in der sozusagen in diesem russischen Propaganda-Informationsraum leben, immer noch Richtung Russland schauen, und einige sogar denken, ja, das ist eine gute Sache, was Putin macht. Also das macht er da alles richtig. Es ist schwer zu schätzen, wie viele das sind, aber wir schätzen 5 oder 6%. Und 5 oder 6%, sagen wir so, Radikale in einem demokratischen Land, das ist kein Problem.
Frau Hagedorn, Sie sind stellvertretende Vorsitzende der Parlamentariergruppe Deutschland, baltische Staaten. Wie intensiv sind denn die Beziehungen zwischen den Parlamentariern aus Deutschland und Lettland und den anderen baltischen Ländern?
Wir werden sie zeitnah ganz stark ausbauen, aber wir hatten wie alle Corona-bedingt große Probleme, diese Beziehungen in der Vergangenheit zu pflegen. Aber vielleicht soll ich noch dazu sagen, auch wenn ich in dieser Funktion heute zu Ihnen eingeladen bin, ich bin seit 20 Jahren Abgeordnete und seit 20 Jahren im Haushaltsausschuss. Und ich war eben auch 3,5 Jahre Staatssekretärin für Haushalt und Europa bei Olaf Scholz. Und insofern hat das Thema Europa, für das ich immer noch im Haushaltsausschuss zuständig bin, auch schon immer in meinem politischen Wirken in Berlin eine ganz, ganz besondere Rolle gespielt. Und damit auch der ganze Prozess der letzten Jahre mit den baltischen Staaten. Und dass ich so ganz besonders interessiert bin an der Beziehung zu den baltischen Staaten, liegt wahrscheinlich auch da ein bisschen daran, dass mein jüngstes Enkelkind in Vilnius lebt mit Mama und Papa und ich insofern auch litauische Verwandte habe.
Frau Tekin, also viele Deutsche sind als Touristen ins Baltikum gereist. Ich habe da nicht die Zahlen, aber ich kenne viele, die sagen, ich war da, toll, wir haben uns Riga angeschaut oder wir waren am Ostseestrand, wunderschöne Länder. Wie nehmen Sie das wahr, die Wertschätzung, die Pflege von Kontakten ins Baltikum? Hat sich das jetzt auch verändert in diesen Monaten, in denen wir sehr intensiv auch auf diese Region schauen?
Na, ich glaube, zum einen muss man erstmal sagen, dass wir auch schon gemerkt haben, dass die Region einfach auch eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, auch in Europa. Mhm. Ich glaube auch, dass die Kontakte erstmal wichtig sind. Was aber, glaube ich, den Unterschied so ein bisschen macht, ist das Verständnis auch untereinander. Gerade im Sinne von auch Sicherheitsperzeptionen, die sind im Baltikum natürlich ganz anders als in Deutschland. Und ich merke es auch gerade in unseren Diskussionen, die wir mit den nordischen und baltischen Staaten haben, da ist Deutschland das südlichste Mitgliedsland von der EU. Und das ist eine ganz andere Diskussionsgrundlage, als wenn man das eben jetzt mit anderen EU-Mitgliedstaaten hat. Und ich glaube, eins ist auch noch wichtig, jetzt gerade nach dem Angriffskrieg, die Botschafterin hat das gerade vorhin gesagt, wir führen, also die Ukraine führt auch den Krieg für Europa. Und ich glaube, also mein Gefühl ist, dass am Anfang war eine ganz große Solidarität, Einheit auch zwischen den EU-Mitgliedstaaten da. Und jetzt fängt es so ein bisschen an, sich aufzudröseln, weil die Effekte natürlich auch in den Ländern unterschiedlich sind.
Herr Lang, nimmt der Stellenwert der baltischen Länder innerhalb der EU und auch innerhalb der NATO zu durch das, was sich da in den letzten Monaten getan hat, durch diesen Krieg, um es konkret zu sagen?
Zweifelsohne, wenn wir vor 10 Jahren über die baltischen Staaten gesprochen hätten. Das war so eine Zeit, als die zum ersten Mal, glaube ich, in einem breiteren europäischen Kontext eigentlich auftauchten. Das war während der Finanzkrise. Ja, wo diese Länder stark getroffen wurden, wo sie sich aber durch eine sehr solide Austeritätspolitik sehr schnell als Länder des europäischen Nordens profiliert haben und wo die Länder auch der Eurozone dann beigetreten sind. Ja, als andere sagten, wir treten nicht einem brennenden Haus bei. Danach kam nach 2014 nochmal so ein Schub. Die Bundeswehr ist ja in Litauen auch infolge der Ereignisse in der Ukraine 2014, wo dann die NATO sagte, wir müssen unsere Ostflanke stärken. Aber ich glaube, lange Zeit waren die baltischen Staaten ein unspektakulärer Teil Europas, vielleicht auch eine vergessene Region. Jetzt ist es die exponierte Nordostschulter der NATO, es sind Frontline States und ich glaube, man sieht in Deutschland ein steigendes Bewusstsein und auch in den meisten anderen Staaten der EU und der NATO, dass es in unserem Interesse liegt, die Verwundbarkeit dieser Länder, die aufgrund ihrer Geografie unter anderem besteht, abzubauen. Also keine Anreize für Russland liefern, den Zusammenhalt von NATO und EU in Estland, Lettland oder Litauen auszutesten.
Andererseits, lassen Sie mich da nochmal nachfragen, ist es ja so, dass durch die Nähe zu Russland, dadurch, dass das kleine Länder sind, dadurch, dass es diese historischen Erfahrungen gibt, sind die natürlich auch prädestiniert, ich will nicht sagen konfrontativ zu sein, aber vorsichtig zu sein. Und Deutschland und andere große EU- und NATO-Länder müssen vielleicht auch mehr das große Ganze im Blick haben, eher vermitteln tätig sein? Gibt es da Interessenunterschiede oder ist man da 1:1 beieinander?
Ich glaube, es gab sicherlich auch befördert durch den Krieg in den letzten Monaten eine Annäherung in der strategischen Gesamteinschätzung zwischen Deutschland und den baltischen Staaten, was die Ursachen des Krieges angeht, was das Verhalten Russlands angeht, auch was Fehler angeht, die vielleicht auf deutscher Seite gemacht wurden. Aber gleichzeitig haben wir natürlich immer noch Differenzen ein bisschen im Ansatz. Ich glaube nicht in den Grundfragen, aber natürlich agiert Deutschland, so ein Schlagwort, das wir immer haben, ja besonnener, ja, weil man natürlich doch eine gewisse Furcht hat, dass der Krieg eskalieren könnte, während die baltischen Staaten, ähnlich wie Polen, noch sagen, wir müssen jetzt sehr konsequent sein, die Ukraine darf auf keinen Fall verlieren. Man könnte es vielleicht so sagen, wenn man so ein bisschen zuspitzt und vereinfacht, es gibt natürlich in Deutschland trotz aller Solidarität für die Ukraine immer noch, man möchte in Deutschland, oder viele möchten in Deutschland, den Krieg eindämmen, während in Estland, Lettland und Litauen es primär darum geht, Russland einzudämmen. Das ist nicht unbedingt das Gleiche.
Das würde ich gern an die Frau Botschafterin weitergeben, diese Frage. Sehen Sie da Differenzen auch zwischen Deutschland und Ihrem Land?
Was die Sicherheitslage betrifft, also wir fühlen uns so ebenso sicher wie in Riga wie in Berlin. Wir sind NATO-Mitglied und wir schätzen sehr hoch diese Mitgliedschaft. Und der Artikel 5 gilt für Riga, für Berlin, für Paris. Also in dem Sinne fühlen wir uns sicher und da können wir uns wirklich, würde ich schon sagen, kann froh sein, dass die richtigen Entscheidungen getroffen wurden, als wir EU und NATO beigetreten sind. Da kann ich nur die lettische Position bestätigen, was schon erwähnt wurde. Also für uns ist es wirklich wichtig, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, weil ohne den Sieg der Ukraine es wird kein Frieden in Europa sein. Das ist uns ganz bewusst. Und dass Russland die Truppen zurückziehen muss, raus aus dem Territorium der Ukraine sein muss, Reparationen zahlen muss, die Verantwortlichen zum Gericht gebracht werden müssen, das ist für uns ganz klar. Also da sehen wir keinen Raum zum Diskutieren im Moment. Wenn schon jemand darüber diskutieren möchte, das sind an erster Reihe sind das denn die Ukrainer.
Aber Frage doch, diese Diskussionen finden ja statt. Also in Deutschland wird ganz intensiv auch darüber diskutiert, gerade wenn es um die Frage geht, was heißt denn diesen Krieg gewinnen? Frau Botschafterin hat gerade schon gesagt, die Russen müssten sich vollständig zurückziehen, auch von der Krim. Aber also ich lese regelmäßig Meinungsäußerungen auch von Strategen, die sagen, das ist völlig unrealistisch. Also dass diese Forderung aufgestellt wird, gerade auch von Ländern wie Lettland, kann man gut nachvollziehen. Aber Deutschland scheint nicht da voll auf dieser Linie zu sein, oder doch?
Ich möchte jetzt vielleicht erstmal als private Bürgerin darauf eine Antwort geben. Weil nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass Deutschland in seiner Haltung zum Ukraine-Krieg gespalten ist. Und die unsichtbare Mauer läuft da, wo mal die Mauer stand. Und wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen aus den ostdeutschen Bundesländern spreche, im Bundestag, was bei denen im Wahlkreis los ist, was die für Bürgerbriefe kriegen, wie da die Diskussion läuft, dann ist das komplett anders. Ich komme aus Schleswig-Holstein, dann ist das bei uns komplett anders. Und was mir natürlich auffällt, ist, dass die eher verständnisvolle Sichtweise auf Russland oder auf Russlands Vorgehensweise, die nehme ich in Westdeutschland nicht wahr. Aber die gibt es unbestritten in weiten Teilen in Ostdeutschland. Die gibt es aber nicht in den baltischen Staaten. Wenn ich mit meinen Verwandten in Litauen, wenn ich sehe, wie die auf den Überfall auf die Ukraine reagiert haben, mit welcher panischen Angst. Also die Eltern meiner Schwiegertochter, die sind ein bisschen jünger als ich, aber die haben mir dann geschildert, worüber wir vorher so nie gesprochen hatten, was sie für Erinnerungen daran haben, die sie selbst erlebt haben mit Nachbarn, mit Freunden, die verschleppt worden sind, die im Gulag waren, auch einige, die nie wiedergekommen sind. Das sind natürlich Erlebnisse, die wir so gar nicht haben.
Aber lassen Sie mich kurz dazwischen fragen, weil Sie gesagt haben, Verständnis für Russland. Ich sehe da ja einen gewissen Unterschied, ob man Verständnis hat oder ob man eine unterschiedliche Ansicht hat, wie man diesen Krieg beenden könnte.
Naja, was ich eigentlich ja sagen wollte, ist, dass es die deutsche Meinung nicht so gibt, weil alle Parteien im Deutschen Bundestag und unsere Politik insgesamt hat doch durchaus wahrzunehmen, dass wir in Westdeutschland und in Ostdeutschland eine andere Situation haben. Und trotzdem haben wir, also als Politik, eine ganz klare Haltung und die deckt sich eher mit dem, wie in Westdeutschland gedacht wird, was die Unterstützung der Ukraine, die uneingeschränkte Solidarität, auch die mit den baltischen Ländern anbelangt. Aber trotzdem dürfen wir in diesem Prozess natürlich die Menschen in den ehemaligen ostdeutschen Bundesländern nicht verlieren in diesem Prozess. Darauf müssen wir ja auch achten. Aber an der Haltung gegenüber der Ukraine ändert das überhaupt nichts. Ich bin übrigens auch mit einer Delegationsgruppe aus dem Haushaltsausschuss vor 2,5 Wochen in der Ukraine gewesen und auch in Moldau und auch in Südpolen. Und natürlich sind wir da auch hingefahren, um unsere Solidarität zu zeigen und um deutlich zu machen, auch als Abgeordnete, wir stehen an der Seite der Ukraine und an der Seite der Menschen. Und wenn ich das noch in kurz hinzufügen darf, mir geht es manchmal richtig auf die Nerven, dass in den deutschen Talkshows eigentlich nur über Panzer ja oder nein und wie viele geredet wird. Der Bürgermeister von Lemberg oder da, wo wir bei den Hilfsorganisationen waren, wo die Flüchtlinge, die 9 Millionen Binnenflüchtlinge in der Ukraine betreut werden, da gab es andere Themen, die den Menschen mehr unter den Nägeln brennen. Und da geht es vor allen Dingen darüber, wie überleben wir diesen Winter.
Lassen Sie mich mal kurz dazwischen gehen, weil ich würde gerne noch mal ein bisschen die Frage in die Richtung bringen. Unterschiedliche Sichtweisen auch innerhalb der NATO zum Beispiel. Nehmen wir mal diesen jüngsten Zwischenfall mit dem Raketeneinschlag in Polen, wo es darum ging, war das jetzt eine Rakete, die Russen abgefeuert haben. Also wir wissen ja, dass die baltischen Staaten auch sehr schnell und sehr deutlich gesagt haben, wir müssen hier eine scharfe Reaktion zeigen. Aus den USA kam eher, wir schauen uns das erstmal genauer an. Ich würde gerne Frau Teckin diese Frage mal stellen. Wie wichtig ist das, dass man vielleicht auch unterschiedliche Sichtweisen hat zu diesem Thema?
Ja, das ist schon sehr wichtig und auch sehr deutlich, glaube ich. Ne? Weil das meinte ich auch, was ich vorhin sagte, mit unterschiedlichen Sicherheitsperzeptionen. Und gerade wenn man an der Grenze ist, die exponierte Lage, die Herr Lang schon hingewiesen hat, dann kommt man wahrscheinlich auch zu anderen Einschätzungen in diese oder auch zu sofortigen anderen Einschätzungen als erste Reaktion auf solche Bedrohungslage. Wenn erstmal eine Rakete einschlägt, dann liegt es nahe, dass der bedroht ist und das erfahren hat, vielleicht auch erstmal anders reagiert als die einfach weiter weg sind. Deswegen glaube ich schon, dass es auch natürlich im NATO-Bündnis zu unterschiedlichen Sichtweisen kommt. Und ich glaube, da ist natürlich das war auch am Anfang des Krieges ganz deutlich, die Hauptsichtweise ist eigentlich, wir wollen nicht mit hineingezogen werden. Wir wollen nicht wieder diese zwei Fronten haben, die es zu Zeiten des Kalten Krieges gab. Und danach müssen wir entsprechend agieren. Ich wollte aber auch noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, was Frau Hagedorn gesagt hat hinsichtlich der Einschätzung auch oder der deutschen Politik, der Zögerlichkeit der deutschen Politik vielleicht auch. Und ich glaube schon, dass Deutschland und die deutsche Politik da jetzt auch gerade einen Image-Schaden von getragen hat in der aktuellen Situation. Und ich glaube schon, dass da Deutschland auch wieder stärker auch in die Kommunikation gehen muss, um sich dann auch mehr zu erklären. Und das ist natürlich auch die jahrelange Russland-Politik, die entsprechend eben auch vollzogen worden ist. Und ich glaube auch, wenn man das dann insbesondere auch mit Bezug auf das Baltikum sieht. Auch da hat man schon immer gesehen, dass die Politik gegenüber des Baltikums eigentlich auch schon immer mit auf der anderen Seite den Relationen zu Russland geführt worden ist. Und dass da natürlich jetzt vielleicht auch so ein bisschen das Vertrauen fehlt, dass vielleicht Deutschland auch voll und ganz, da kann Frau Botschafterin vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber voll und ganz auch hinter uns steht und alles tut, was richtig ist, ist dann vielleicht auch verständlich. Ja.
Bevor Frau Botschafterin das Wort bekommt, ganz schnell Herr Lang, ich glaube, der wollte jetzt an dieser Stelle noch was.
Ja, noch zwei, drei kurze Dinge. Also in Deutschland ist es natürlich differenziert. Also ich stimme mir mit Frau Hagedorn grundsätzlich zu, aber es ist nicht nur West-Ost. Ich komme aus Süddeutschland und was ich da im Sommer am Stammtisch im Hintergrund gehört habe, auch nicht so. Und wir hatten auch Herrn Sullivan, den Sicherheitsberater des US-Präsidenten vor kurzem in Kiew und es wurde geleakt, dass er die ukrainische Führung dazu aufrief, sozusagen realistische Forderungen zu stellen und vielleicht auch über Verhandlungen nachzudenken. Also auch die Amerikaner wollen Eskalationskontrolle haben natürlich. Mhm. Was die Sicherheit der baltischen Staaten angeht, da war es natürlich gemischt in den letzten Jahren. Also es gab immer dieses schöne Bild mit der Präsenz der NATO in Bataillonsstärke in diesen Ländern, der Stolperdraht. Die sogenannte EFP, Enhanced Forward Presence, so der Fachbegriff, da waren die baltischen Staaten in einer Situation wie West-Berlin im Kalten Krieg. Ja, also militärisch eigentlich hätte man keine Chance gehabt, aber die Westalliierten waren hier und das war politisch immens wichtig, weil es natürlich den Preis und das Risiko eines Aggressors erhöht. Aber natürlich, und da hat Frau Tekin recht, bestimmt natürlich die Situation die Bedrohungseinschätzung. Wir haben eine Differenz der Furcht zwischen Deutschland und den baltischen Staaten. Die estnischen Stellen sagten, vor dem Krieg waren 30.000 Soldaten, russische Soldaten, in direkter Nachbarschaft der drei Länder im sogenannten westlichen Militär. Bezirk in Nordwestrussland und Kaliningrad. Die baltischen Staaten haben kein Kampfflugzeug, sie haben keine schweren Kampfpanzer, keine Kriegsschiffe, keine schweren. Da ist man natürlich unglaublich unterlegen. Und ich glaube, die große Gemeinschaftsaufgabe in der NATO und speziell auch für Deutschland und die baltischen Staaten ist tatsächlich, nicht nur, aber auch auf dem Bereich der harten Sicherheit mehr zu tun, um die Stabilität und Resilienz dieser Länder zu festigen.
Ja, Frau Botschafterin, deswegen gleich die Frage an Sie. Wie sicher fühlen Sie sich denn jetzt innerhalb der NATO? Also auch Deutschland hat ja Soldaten in die baltischen Staaten verlegt. Es gibt mehrere solcher Battlegroups mittlerweile. Also da ist ja viel passiert.
Ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt zurück zum Madrid Summit schauen und die Entscheidungen, die da getroffen wurden, also dann steht es uns jetzt nur noch vor, die umzusetzen. Weil da wurde wirklich sehr viel entschieden und alle Länder waren einig. Und ich weiß, dass in der NATO-europäischen Raum Deutschland hatte gerade die führende Rolle in diesem Summit, um die richtigen Entscheidungen voranzubringen. Und dass jetzt alle Alliierten einig waren, dass jetzt die NATO-Politik von Abschreckung jetzt zur Verteidigung geht, das ist dann schon eine andere Politik, schon Richtung den Ostflanke der NATO. Wie gesagt, das steht uns jetzt vor, die Entscheidungen jetzt umzusetzen. Da wird ganz intensiv jetzt diskutiert zwischen Deutschland und Litauen und Lettland und Kanada und die Rahmennation auch in Estland. Und das Zweite, was ich erwähnen möchte, da machen wir auch selber sehr viel mit. Also wir investieren sehr viel in unseren Verteidigungsfähigkeiten. Das war ganz, ganz richtig, was Sie erwähnt haben. Also wir sind nicht so, wir haben keine Kampfflugzeuge und Technik und Munition, dass wir wirklich für eine konventionelle Verteidigung gebraucht hätten. Aber wenn wir auf unser Verteidigungshaushalt jetzt schauen, das sind schon im Moment 2,23% von Bruttoinlandsprodukt. Es kommt in den nächsten Jahren 2,5% für unser Verteidigungsbudget. Wir bauen die militärische Infrastruktur aus, damit die Alliierten präsent sein können. Im nächsten Jahr ist geplant, dass wir Wehrdienst wieder einleiten. Also da versuchen wir wirklich auch selber sehr viel mitzumachen, damit wir wirklich sicher fühlen.
Wir haben jetzt sehr viel über militärische Dinge gesprochen, Frau Hagedorn, aber es passiert ja noch sehr viel mehr zwischen den Mitgliedstaaten, nicht nur der NATO, sondern auch der Europäischen Union, wirtschaftliche Zusammenarbeit, gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo die Krise uns alle ziemlich beutelt. Wo stehen wir da, wenn wir uns Deutschland und Lettland anschauen?
Also Sie meinen sicherlich Europa insgesamt.
Ich meine jetzt auch den deutschen Blick vielleicht, aber gerne auch die Einordnung.
Ich glaube, weil das Stichwort ja vorhin schon von Ihnen gekommen ist, dass wir aufpassen müssen, dass die internationale Solidarität auch in Europa uns jetzt nicht entgleitet. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, spielt Europa auch eine wichtige Rolle. Und darum möchte ich hier auf etwas aufmerksam machen, weil wir sehen ja immer, dass dann die Zustimmung der Bevölkerung besonders in Gefahr ist, wenn im eigenen Land die Menschen sozusagen unter Druck kommen. Ne? Wenn sie mit der steigenden Inflation, wenn sie mit den Energiepreisen unter Druck kommen und wenn auch gerade populistische Parteien, die es ja überall in Europa gibt, erfolgreich sein können mit dem Slogan, na seht ihr, ne, das Geld für die Ukraine oder so, das ist da und was ist eigentlich mit der eigenen Bevölkerung? Darauf müssen wir aufpassen. Und was mir ganz wichtig ist, dass wir in Europa dafür uns gut gewappnet haben, was den wenigsten bewusst ist. Weil wir haben nämlich gegen die Corona-Pandemie ein 750 Milliarden Euro-Paket geschnürt. Und es ist ein Paket der Solidarität, weil schon damals klar war, die finanzielle Kraft, die wir zum Beispiel haben, die haben nicht alle Länder in Europa. Aber wenn wir nicht darauf aufpassen, dass es auch in den anderen Ländern gelingt, die Menschen in Lohn und Brot zu halten, in die Wirtschaft zu investieren und so weiter, dann wird uns Europa um die Ohren fliegen.
Aber da lassen Sie mich gleich mal fragen, denn da gibt es ja auch Kritik, dass die großen Länder wie Deutschland, wie Frankreich sehr viel Geld in die Hand nehmen und andere Länder haben das nicht. Also ist das nicht vielleicht eher auch ein Moment, das spaltet?
Nein, deswegen wollte ich das ja gerade ausführen. Es sind 750 Milliarden Euro, das ist eine ungeheure Summe Geld. Und davon sind noch nicht einmal 20% ausgegeben. Ausgegeben ist fast noch gar nichts, das ist den Ländern zugewiesen. Alle europäischen Länder können auf dieses Budget sozusagen, können daraus Geld beantragen. Und was verdammt klug ist, finde ich, dass festgelegt worden ist in Europa, 37% dieser Mittel müssen für den Klimaschutz ausgegeben werden und 20% müssen für die Digitalisierung ausgegeben werden. Und das ist natürlich etwas, was normalerweise in dieser Situation in den allermeisten europäischen Ländern fehlen würde, das Geld. Und das stellt Europa zur Verfügung. Das ist ein großer Akt der Solidarität, aber es wird auch helfen, diesen Ländern ihre eigene soziale Stabilität, die Bevölkerung zu stabilisieren. Und ich glaube, das ist wichtig, weil die uneingeschränkte Solidarität mit der Ukraine, die brauchen wir, die muss sein, die ist auch da in Deutschland, in der Politik, aber sie muss auch von der Bevölkerung überall mitgetragen werden.
Die baltischen Staaten und die deutsche Zeitenwende ist unser Thema heute im Inforadio Forum. Dietmar Ringel begrüßt Sie dazu im AXIKA Kongress- und Tagungszentrum am Pariser Platz mitten in Berlin. Und meine Gäste sind heute die Botschafterin der Republik Lettland in Deutschland, Alda Vanaga, Bettina Hagedorn, Bundestagsabgeordnete der SPD und stellvertretende Vorsitzende der deutsch-baltischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Dr. Kai-Olaf Lang, Senior Fellow in der Forschungsgruppe EU-Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und Dr. Funda Tekin, Direktorin des Instituts für Europäische Politik Berlin. Wir haben gerade schon darüber diskutiert, wie viel Zusammenhalt denn gerade stattfindet in der Europäischen Union. In Krisenzeiten denkt da nicht vielleicht doch jeder eher an sich selbst. Die großen Länder geben sehr viel Geld aus, um die eigenen Wirtschaften zu stützen, um die eigenen Bürger zu unterstützen. Aber gleichzeitig fließt natürlich auch viel Geld in gemeinsame Fonds. Frau Botschafterin, wie sehen Sie das als ein relativ kleines EU-Land, das noch dazu an der östlichen Außengrenze liegt, Nachbar Russland, gefährliche Zeiten gerade? Fühlen Sie sich genügend unterstützt? Ich meine jetzt nicht das Militärische, das haben wir vorhin ausführlich schon diskutiert, aber wirtschaftlich.
Auch wirtschaftlich. Wir sind Teil der, einer sehr starken Gemeinschaft, Europäische Union. Also dass die Letten so wirklich überzeugende Europäer sind, das zeigen auch die Umfragen. 84% der lettischen Bevölkerung befürwortet die EU-Mitgliedschaft Lettlands. Also das sagt doch schon was. Und wir sind selber ein sehr pragmatischer Partner in EU. Wir arbeiten sehr eng zusammen, natürlich mit Estland und Litauen. Also es ist kein Geheimnis, wir stimmen unsere Position ab, auch wenn wir im EU-Rat auftreten. Und da sind wir immer für die Werte der Europäischen Union eingetreten, also Rechtsstaatlichkeit und die Werte als Freiheit und Demokratie. Und da fühlen wir uns wirklich ein Teil der Union. Also.
Ja, aber die Situation ist ja schwierig. Also wir haben in Deutschland knappe 10% Inflation. Ich glaube, bei Ihnen liegt es um die 20 oder ja, bis vor kurzem gerade. Sie haben genauso Rohstoff-Energieprobleme wie andere auch. Ist das auszuhalten?
Unserer Gesellschaft ist es ganz bewusst, dass es ein schwieriger Winter sein wird. Es kommen schwierige Zeiten, dass das Situation noch weiter so gehen wird. Der Bevölkerung ist das ganz bewusst und trotzdem, wir waren die Frontrunner, auch wenn wir angefangen haben, über die Sanktionspolitik zu sprechen. Da waren wir die Ersten, die sagten, also wir müssen schnell mit den Sanktionen vorangehen. Wir haben auch vor dem Krieg und auch gesagt, dass wir müssen doch die Unabhängigkeit von der russischen Energieressourcen schaffen. Da waren wir auch die Ersten. Wir Wir waren auch die Ersten, die ganz klar über diesen Sondertribunal einsetzen. Also und dann, wir sehen, dass später dann andere Länder auch dazukommen. Und das ist uns auch ganz, ganz bewusst der Bevölkerung, dass auch von den Sanktionen wir werden stark betroffen wegen der geografischen Nähe, wegen der Abhängigkeit von Energieressourcen. Da haben wir jetzt unsere Unabhängigkeit schnell geschafft, weil ja zwar Lettland ist ein kleineres Land, eine kleinere Wirtschaft, es ging uns einfacher, aber das, wie gesagt, also in Lettland verstehen schon die Leute so schwer auch der Winter in Riga und in Berlin sein kann, das wird nicht so schwer sein wie in der Ukraine.
Herr Lang, wie schätzen Sie das ein, die Situation in Lettland und den anderen baltischen
Staaten? Also zum einen, ich glaube, die baltischen Staaten sind Bannerträger von mehr Integration, Bannerträger von Solidarität in der Europäischen Union. Das heißt nicht unbedingt, dass sie vertiefungsorientiert sind. Ja, sie sind zwar dafür, dass die EU sich erweitert, dass die Ukraine und andere Länder hereingenommen werden, aber zusammen mit anderen Ländern aus dem östlichen Teil der EU, aus Nordeuropa, hat man ja im Frühjahr mal so einen Standpunkt formuliert und gesagt, also Vertiefung und letzten Endes auch Mehrheitsausweitung von Mehrheitsentscheidungen will man nicht unbedingt. Das ist eine legitime Position und ich würde auch die baltischen Staaten ermuntern, die sind sehr stark zu hören, wenn es um Sicherheitspolitik geht. Zu Recht. Aber wir brauchen auch mehr deutsch-baltische Diskussion über die Zukunft der EU, über den Reformprozess. Und ich glaube, die EU war sehr wichtig in einigen Bereichen. Also ich glaube, es war der litauische Staatspräsident Nausėda, der mal sagte, for us, the NATO is life, the EU is for better life. Also die NATO ist unsere Existenzgarantie, die EU sichert uns das gute Leben. Mittlerweile ist es aber nicht mehr so ganz klar, weil die EU natürlich auch eine sicherheitspolitische Rolle zu spielen hat. Ein Beispiel, Energie. Die baltischen Staaten sind bei ihren Diversifizierungsanstrengungen teilweise weiter voran als Deutschland. Es gibt ein Flüssiggasterminal, das erste in der Ostsee, in Litauen, in Klaipėda und vieles andere mehr. Dauerte auch relativ lang, hat auch ein bisschen geschlafen. Da ist man eigentlich weiter voran und da hat auch die Europäische Union geholfen. Es gab einen BEMIP, einen Plan für die baltischen Staaten, die sie aus ihrer Situation als Energieinseln im europäischen Energiemarkt herausbringen wollte. Ein Punkt, der mir wichtig scheint, was die Situation in den Ländern angeht, auch wenn man nach vorne guckt. Die baltischen Staaten sind ja kleine Tiger. Das ist immer so ein Bild, das man hat, sehr erfolgreich in den Reformen. Und trotzdem haben wir ein ganz großes strategisches Problem, vielleicht eines der zentralen für diese Länder, ist die Demografie. Ja, ein Beispiel, Litauen hat Anfang der 90er Jahre 3,7 Millionen Einwohner gehabt, jetzt sind es 2,8 Millionen. Ein immenser Aderlass für kleine Länder. Man hat den Trend jetzt, glaube ich, mittlerweile gestoppt seit einiger Zeit.
Heißt das Abwanderung oder so viele alte, zu wenige junge Menschen?
Inseln in die EU abgewandert, man hat wenig Zuwanderung und man hat, ähnlich wie in Deutschland, dann einen ungünstigen Alterskegel. Und das ist natürlich schon eine existenzielle Herausforderung für diese Staaten, um dieses Wirtschaftsmodell auch nachhaltig zu machen. Auch, das ist nochmal so ein Punkt, ich glaube in Riga und Pieriga, in der hauptstädtischen Agglomeration in Lettland, werden 2/3 des Inlandsproduktes erwirtschaftet. Ja, das ist klar, das ist das Powerhouse. Aber was heißt das für Lettgallen, für die Region im Osten des Landes, wo auch viele Russen und Russischsprachige wohnen? Ja, dass die Region nicht abgehängt wird. Also da bedarf es, glaube ich, auch einer klugen Kohäsionspolitik, wo auch europäische Mittel benutzt werden, aber eben nicht nur.
Frau Tekin, welche Impulse kommen denn von der EU bislang, um zum Beispiel solche Dinge auch aufzugreifen, da entgegenzuwirken, zu helfen? Leistet die EU da ganz gezielt Unterstützung?
Also ich gehe schon davon aus, dass es natürlich Strukturförderungen gibt, die die Länder dann eben entsprechend auch nutzen können. Ich glaube aber auch, dass man vielleicht auch andersherum auch noch von den Ländern lernen kann, gerade was auch die Digitalisierung angeht, in dem Sinne den digitalen Binnenmarkt auch ausbauen und dann in dem Sinne auch da die Standorte auch attraktiver machen, um da auch wieder Leute zu halten und auch hinzuziehen. Ich glaube, das ist etwas, und gerade auch die Digitalisierung ist etwas, glaube ich, was eben auch eines der Zukunftsmärkte ist und Zukunftsthemen ist. Und in dem Sinne kann man da bestimmt auch entsprechend dann dafür sorgen und auch von eben diesen Ländern lernen. Und ich glaube, auch da ist das Baltikum nochmal unterschiedlicher besetzt. Estland eher definitiv ein Vorreiter, was Start-up-Szene angeht und Digitalisierung als solches, E-Government und all solche Sachen. Ich glaube, da kann gerade auch sich Deutschland dann noch eine Scheibe abschneiden. Ja.
Ich würde gerne, Frau Botschafterin, an der Stelle, wir sprechen über Ihr Land auch. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen bebildern noch. Wie gut sind Sie denn digital? Wirklich, mal ganz ehrlich, gibt es da nicht doch auch die eine oder andere kleine Ortschaft, wo noch kein Internet funktioniert?
Da wollte ich mal noch das, was dazu zur Demografie sagen. Also das natürlich ist auch mit Arbeitskraftmangel verbunden. Also das wurde schon erwähnt. Und vielleicht auch deshalb machen wir so viel digital. Wir sind wirklich Frontrunner in Digitalisierung. Und das läuft wirklich sehr gut. Und in Lettland überall, in jeder Ecke, ist ein schnelles und zuverlässiges Internet. Also da kann man sich schon drauf verlassen. Wir haben das schon, also nach der Wiedererlangung unserer Unabhängigkeit aufgebaut. Also da gab es gar nichts in den 90er Jahren. Und wir haben keine großen Bodenschätze, keine großen Ressourcen. Unser größtes Ressource ist ausgebildete Menschen. Und da haben wir investiert und durch ausgebildete Menschen auch Digitalisierung geschafft und dass jetzt wirklich Parlament, die Regierung ohne Papier arbeitet, digital arbeitet, da finde ich schon in einigen Kreisen, wenn ich hier in Deutschland auftrete, ich werde mehrmals gefragt, stimmt das, dass wirklich die Minister keine Aktenmappen tragen? Sitzen sie wirklich am Computer? Ich sage, eigentlich nicht, die haben alle Tablets. Ja, also es gibt kein Papier. Und während der Corona, wir hatten, also Lettland war das erste Land in der Welt, das sein E-Parlament hatte. Unser Parlament arbeitete total digital, also die Abgeordneten waren überall in Lettland, in Latgale oder anderswo und haben digital abgestimmt, die Entscheidungen getroffen. Und das war eigentlich nach der Corona ein bisschen schwierig, die Abgeordneten wieder nach Riga zu locken und in Person zu arbeiten. Aber die haben das inzwischen geschafft.
Ja, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf eine Frage, die vorhin auch schon mal so durchgeklungen ist. Also Mehrheitsentscheidungen in der Europäischen Union vielleicht dann doch stärker voranbringen. Kleine Länder, glaube ich mal, sind ja dann stärker, wenn es einheitliche Entscheidungen geben muss, weil dann sagt man einfach mal nein, ob klein oder groß, und dann ist diese Entscheidung nicht möglich. Herr Lang, Sie haben vorhin schon gesagt, die baltischen Staaten sind für Mehrheitsentscheidungen nicht zu begeistern, kann man gut nachvollziehen. Wie ist denn überhaupt ein Umgang auf Augenhöhe möglich zwischen kleinen Ländern und großen Ländern?
Also ich glaube, was die Europapolitik angeht, ist das nicht mehr so klar wie früher, wo die Kleinen immer starke Regeln wollten, eine starke Europäische Kommission, weil das ein natürlicher Verbündeter ist für sie gegen die Schwergewichte in der Europäischen Union. Hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, aber Einstimmigkeit, ein kleines Land, da muss es schon ziemlich widerspenstig sein, sage ich jetzt mal salopp, um ein Veto lange Zeit durchhalten zu können. Das ist passiert, aber in der Regel ist das doch eine Konsensmaschinerie. Und gerade die baltischen Staaten sind ja pragmatisch, wie die Botschafterin zu Recht sagt. Die gleiche Augenhöhe ist, glaube ich, etwas, ja, das geschieht jetzt von deutscher Seite, sicherlich stärker als es früher war, Empathie demonstrieren. Ja, indem man hinreißt, die parlamentarische Dimension, aber natürlich auch die Ministerinnen und Minister, der Bundeskanzler, die sich 1+3 mit den baltischen Staaten oder auch separat treffen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um das sozusagen vom Rahmen her zu unterstreichen, die Anliegen dieser Länder ernst nehmen und das dann aber gleichzeitig unterfüttern. Eines, was, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist in dem Gebaren der baltischen Staaten in der EU, in der NATO. Sie sind natürlich, glaube ich, kritisch gewesen in den letzten Jahren, sind es immer noch, was bestimmte Aspekte der deutschen Ostpolitik, der deutschen Russlandpolitik, der deutschen Energiepolitik, Stichwort Nord Stream 2 angeht, auch im Ukraine-Krieg, Waffenlieferung und so weiter. Aber gleichwohl gibt es, glaube ich, eine Wertschätzung dafür, dass sich Deutschland engagiert, dass die Bundeswehr in Litauen ist und dass Deutschland im Grunde als erstes Land gesagt hat, wir fahren die Stärke auf Brigadestärke hoch. Ja, das ist ein bisschen schwieriger mit den anderen Partnern zunächst mal gewesen. Also man nimmt schon zur Kenntnis, dass sich Dinge in Deutschland ändern. Und eines ist ja klar, die baltischen Staaten sind Schnellboote und Deutschland ist ein Dickschiff und außerdem ein Bundesstaat. Also so schnell gehen hier natürlich die Neuausrichtungen nicht. Die große Frage, das ist nochmal ein Punkt zur Sicherheit, ist, glaube ich, der Test auch für uns, für im deutsch-baltischen Verhältnis, was jetzt Sicherheitspolitik und den Krieg angeht, wird wahrscheinlich kommen nach dem Krieg, wenn das Schießen vorbei ist. Weil es dann natürlich sein könnte, dass in Deutschland das, was man als Zeitenwende bezeichnet, wieder etwas entspannter gesehen wird. Und dann läuft es wieder auseinander.
Das ist ein schönes Stichwort, was ich gerne aufgreifen möchte, Frau Botschafterin. Wir leben in sehr konfrontativen Zeiten. Trotzdem, wenn man sich die Landkarte anschaut, dieses große Russland liegt da, wo es liegt. Wer dem Präsidenten Putin mal nachfolgen wird, weiß keiner. Wie stellen Sie sich die künftigen Beziehungen zu diesem großen Nachbarland vor?
Im Moment ist es überhaupt schwierig, die vorzustellen. Mhm. Also das sage ich ganz ehrlich. Ein Grund dafür ist auch, dass eigentlich das ist kein Putins Krieg, das ist Russlands Krieg. Da sehen wir das auch ganz klar.
Sie meinen, die Bevölkerung steht mehrheitlich dahinter?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also die Mehrheit der russischen Bevölkerung unterstützt den Präsidenten. Wie wir das wissen? Klar, wir können das nicht ganz genau wissen. Aber ich sehe da keine Merkmale, dass es wirklich irgendwelche Bewegung oder sowas wäre, das sagt, vielleicht gibt es Zweifel schon an diesem Faschismus, Nazismus, was da in der Ukraine bekämpft wird. Natürlich, das verstehe ich ganz gut, wir können keine objektive Umfragen machen. Also die müssen wir schon verstehen, das ist ein Regime, ein System, wo Leute unterdrückt sind und Propaganda funktioniert. Aber trotzdem, das ist ein 150-Millionen-Staat. Das ist eins, also auf jeden Fall, ich sehe keine Merkmale, dass es da was in der Zukunft, was diese Unterstützung für die Führung des Staates ändern kann. Also da sehe ich keine Merkmale. Das tut mir persönlich leid, weil wie Sie sagten, also das ist unser Nachbarland.
Ja. Aber mir geht es auch darum, wie man das politisch gestalten kann.
Nein, da kann etwas in Russland selber, da kann nur die Bevölkerung selber
ändern. Nein, lassen Sie mich noch das vielleicht ein bisschen konkretisieren. Also wir erleben ja jetzt eine militärische Zuspitzung und auf allen Seiten wird ja militärisch immer noch obendrauf gepackt. Es gibt ja im Grunde auch eigentlich so gut wie keine Rüstungskontrollverträge mehr. Es gibt nichts, was mehr, also es gibt vielleicht noch ein paar informelle Kanäle, wo man sich dann doch mal anruft. Das haben wir gerade zwischen Washington und Moskau offenbar erlebt im Zusammenhang mit diesem Raketeneinschlag in Polen. Aber sonst funktioniert ja nichts. Also wohin gehen wir denn da in Europa und Lettland unmittelbar an der Grenze zu Russland, wenn sich das über Jahrzehnte vielleicht weiter aufbaut?
Das wird wahrscheinlich für Jahrzehnte und ja mehrere Generationen aufbauen. Da kann ich mir das auch ganz gut vorstellen, dass Russland lange noch eine Bedrohung für uns sein wird. Und wie gesagt, also ich wollte mal noch einen Satz dazu sagen, was ich sagte, also über diese Merkmale, dass ich sehe da nichts, dass da was ändern könnte. Und sehr viele Russen sind ausgereist, sehr viele sind 4,5 Millionen in Deutschland. Also natürlich, das sind auch keine Monolithengruppe. Aber wieso, ich suche eine Antwort auf die Frage, wieso diese Russen, die in demokratischen Ländern wohnen, wie in Deutschland zum Beispiel, wieso nicht auf die Straßen gehen und sagen, wir sind Russen, wir sind stolz, Russen zu sein, aber wir sind dagegen, was Putin macht, was der Regime macht, was Russland in der Ukraine treibt. Sie leben in einem demokratischen Land, benutzen alle Vorteile eines demokratischen Landes, haben Zugang zu den Informationsquellen, ich glaube, sehen ganz genau, was da passiert. Warum sehen wir die nicht auf der Straße, wie die Iraner, wie die Kurden, wie anderen Gruppen, die protestieren? Also das ist eine Frage, auf die ich keine Antwort habe. Und das also bestätigt meine Meinung über die Zukunft von Russland. Leider sehe ich da keine positive Entwicklung.
Ja. Gut, aber Frau Hagedorn, die Frage stellt sich ja trotzdem, wie sollen auch deutsch-russische, wie sollen EU-russische, NATO-russische Beziehungen künftig gestaltet werden, wenn man sagt, wir wollen gar keine Beziehungen haben, keine Gesprächskanäle, nicht der Versuch, bestimmte Dinge abzudämpfen, dass sie sich nicht weiter zuspitzen. Das ist doch unvorstellbar, das gab es ja noch nie. Und die Frage ist, wohin soll das führen? Also ich meine, es sind Nuklearwaffen im Spiel.
Also Gesprächskanäle offen zu halten, das hat deutsche Tradition, also auch unabhängig davon, wie gerade unser Kanzler oder unsere Kanzlerin hieß. Und das ist, glaube ich, auch extrem klug, weil es wird immer mal wieder einen Tag geben, wo man diese Gesprächskanäle braucht. Es ist ja so, dass die deutsche Regierung auch immer wieder betont, dass das, was sie tut, auch wenn es von anderer Seite als zu zaghaft kritisiert wird, vor allen Dingen international abgestimmt ist. Und das halte ich auch für sehr klug, auch wenn es möglicherweise kritisiert wird. Ich denke, wie sich das Verhältnis zu Russland verändern wird, das kann heute noch niemand so richtig sagen. Es hängt erst einmal davon ab, wie geht eigentlich dieser Krieg aus und wann geht er eigentlich aus. Die Landkarte hat sich doch schon dadurch massiv auf Dauer verändert, dass zum Beispiel die Finnen und die Schweden NATO-Mitglieder werden. Also ich meine, dadurch ist doch unsere ganze Region, also auch die Nähe der skandinavischen Länder zu den baltischen Ländern, als Schleswig-Holsteinerin habe ich eben auch einen norddeutschen Blick und wir haben immer die Ostsee-Region auch als eine gemeinsame kulturelle Region gesehen. Die Hanse hat es ja auch mal gegeben. Also das ist schon etwas, was auch verstärkt wieder zurückkommt, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl um die Ostsee herum. Und das ist eine gemeinsame Grenzregion sozusagen zu Russland. Aber wenn es darum geht, wann und wie geht der Krieg vorbei, dann müssen wir doch vor allen Dingen auch auf die Länder schauen, wie zum Beispiel Moldawien, die eben nicht in der NATO sind, oder Georgien und die Ukraine, die also in einer anderen, zu Recht, sich in einer anderen Bedrohungssituation fühlen als die baltischen Länder. Also ich habe vorhin eingangs ja gesagt, dass ich gut nachvollziehen kann, auch aufgrund meiner persönlichen Beziehung zu Litauen, dass die Sorge und die Angst der Menschen dort aufgrund ihrer Erfahrung ganz anders ist als in Deutschland. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass die Menschen in Moldawien oder in der Ukraine oder in Georgien sich im Verhältnis zu den baltischen Ländern, weil sie eben nicht NATO-Mitglieder sind, nochmal auf eine ganz andere Weise bedroht fühlen.
Frau Tekin, dennoch, also meine Frage ist, glaube ich, noch nicht beantwortet. Also gibt es eine Alternative zu dauerhaft sich verfestigender Konfrontation? Ist das jetzt die Linie und da muss auch Deutschland mitziehen und da geben vielleicht auch Polen und die baltischen Staaten gerade den Takt vor?
Also solange wir nicht wissen, wie der Krieg zu Ende geht und wann er zu Ende geht und in der aktuellen Situation sehe ich nicht, dass man jetzt einfach mal mit Putin reden kann. Und es gibt ja immer wieder verschiedene Verhandlungsversuche auch, die dann hauptsächlich in der Türkei stattfinden, was aktuell noch nicht wirklich von Erfolg gekrönt ist. Ich denke, solche Versuche sollte es trotzdem geben. Aber wenn man eben versteht, und ich glaube, das haben wir jetzt alle langsam verstanden, wie Russland und welches Bestreben da tatsächlich dahinter steht, dann denke ich auch, dass aktuell jetzt wirklich erstmal die Waffen sozusagen erstmal sprechen werden, so um das so zu nennen. Es gibt aber natürlich auch andere Überlegungen, um sich da vielleicht auch noch zu positionieren und auszutauschen. Hier denke ich zum einen an die Europäische Politische Gemeinschaft, die ja jetzt gerade neu ins Leben gerufen wurde, wo man am Anfang noch gar nicht genau wusste. Ich glaube, als Macron diese vorgestellt hat, wusste er selber noch nicht so genau, was er damit wollte. Jetzt hat das erste Treffen stattgefunden und es ist ganz klar, dass es erstmal in der Tat nochmal ein Austauschsforum ist, um genau solche Fragen vielleicht auch mal mit Staaten, die ansonsten nie an einen Tisch gehen würden, in der Tat einmal zu diskutieren und zu gucken, was man sicherheitspolitisch, energiepolitisch gegen Russland, ohne Russland eben gemeinsam auch auf die Beine stellen kann.
Herr Lang.
Ich glaube, die baltischen Staaten haben eine klare Vorstellung, wie sie mit Russland umgehen, wie der Westen mit Russland umzugehen hat. Und man könnte es auf zwei Begriffe zuspitzen. Das ist Containment und Decoupling. Das ist Einhegung Russlands und Abkoppeln von Russland. Einhegung heißt Unterstützung der Ukraine, der sozusagen Heranführung der Ukraine an den Westen. Die baltischen Staaten sind ja nicht nur der Auffassung, dass die Ukraine in die EU soll, sondern auch, dass in die NATO soll. Also sozusagen ein aktives Entgegentreten gegen neoimperiale und neoexpansive Tendenzen, die von Russland ausgehen gegenüber seinen Nachbarn, plus Stärkung der NATO-Ostflanke. So, das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist Abkopplung, ja, keine Energieträger mehr aus Russland, die wirtschaftlichen Bande eher herunterfahren. Russland macht das übrigens teilweise selbst. Der Transit, der früher mal ganz wichtig war durch die baltischen Staaten, die eisfreien Häfen, der wurde deutlich reduziert. Es gibt noch ein paar offene Baustellen, russisches Kapital in manchen baltischen Staaten, etwa im Immobiliensektor oder im Finanzsektor. Da geht es auch noch ein bisschen um Transparenz. Aber das ist, glaube ich, das sind die Leitlinien. Deutschland ist da ambivalenter. Ja, natürlich will Deutschland auch Russland entgegentreten. Natürlich will Deutschland auch die Ukraine unterstützen, an die EU zumindest heranführen. Aber es wird, glaube ich, irgendwann der Moment kommen, wo man dann wieder stärker realpolitisch agiert, wo man diese schönen Phrasen wieder bringt, europäische Sicherheitsordnung, oder wo man zumindest auf so eine Art friedliche Koexistenz.
So hieß ja, das früher im Kalten Krieg. Lassen Sie mich mal, dass Sie sagen, diese schönen Phrasen. Ich meine, gibt es denn eine Alternative zur friedlichen Koexistenz?
Naja, das ist aus Sicht der baltischen Staaten das, was ich gerade eben versucht habe zu skizzieren. Was funktioniert, ist was anderes. Vermutlich wird das so ein Mittelweg sein letzten Endes. Aber natürlich, und da wäre ich ein bisschen pessimistischer als die Vorrednerin, ich glaube, unabhängig vom Ausgang des Krieges wird Russland eine Herausforderung, wenn ich eine Bedrohung für den Westen sein. Denn wenn Russland gewinnt, wobei wir nicht wissen, was heißt eigentlich Sieg und Niederlage in diesem Krieg, das muss man erstmal definieren. Aber wenn Russland mit einem Erfolg für sich daraus aus diesem Krieg hervorgeht, wird das natürlich sagen, so, das hat funktioniert. Na, vielleicht müssen wir es weitermachen. Wenn Russland in Anführungszeichen verliert, dann wird es natürlich sich nicht damit abfinden. Ja, und also der estnische Verteidigungsminister hat vor kurzem gesagt, Russland wird nach dem Ende des Krieges 2 bis 4 Jahre brauchen, um sich militärisch zu regenerieren. Aber dann ist man wieder so weit, trotz der Sanktionen, weil man vielleicht von China Dinge bekommt, vielleicht nicht mehr so, wird nicht so einfach sein. Aber zu sagen, dass Russland eine permanente, ich sage mal ganz vorsichtig, Herausforderung bleibt, das ist keine Frage. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen letzten Endes. Was der richtige Weg ist, wage ich jetzt nicht zu formulieren.
Das war das Inforadio Forum heute aus dem Tagungs- und Kongresszentrum AXIKA in Berlin-Mitte. Auf dem Podium die Botschafterin der Republik Lettland in Deutschland, Alda Vanaga, Bettina Hagedorn, Bundestagsabgeordnete der SPD, stellvertretende Vorsitzende der deutsch-baltischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Dr. Kai-Olaf Lang, Senior Fellow in der Forschungsgruppe EU-Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und Dr. Funda Tekim, Direktorin des Instituts für Europäische Politik Berlin. Herzlichen Dank für die Diskussion. Ihnen danke fürs Dabeisein hier im Saal, Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.